Micro Europa.
Sounds modern.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung und Ausgabe von Micro Europa. Heute sieht die Stunde aber ein wenig anders aus. Wie euch wohl bereits aufgefallen ist, senden wir diesmal ausnahmsweise am vorletzten Sonntag des Monats und auch die Uhrzeit hat sich um eine Stunde nach vorne verschoben. Alles deutet auf Micro Europa Spezial hin. Ihr dürft euch gleich auf einen besonderen Beitrag freuen, der im Rahmen einer Masterarbeit am Institut für Medienwissenschaft der Universität Tübingen entstanden ist. Jewgeni Krasowski produzierte ein Feature, das ein geschichtliches und dennoch sehr aktuelles Thema behandelt. Die neuen Juden, wie die jüdische Gemeinde Württembergs von sowjetischen Zuwanderern verändert wurde. Mit welchen Hürden, Ängsten und Wünschen sahen sich die Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion konfrontiert? Wie wurden sie in Deutschland aufgenommen und wie beeinflussten sie die jüdische Gemeinde? Diese und viele weitere Fragen versucht unser Autor Jewgeni Krasowski im folgenden Hörstück zu beantworten.
Moskau, Sommer 1991. Michail Gorbatschow ist noch Staatschef der UdSSR. Der Dissident und spätere russische Präsident Boris Jelzin sowie tausende Sowjetbürger demonstrieren für Demokratie. Knapp vier Monate später erklärt Gorbatschow seinen Rücktritt. Das Ende der Supermacht.
Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации, с образованием Содружества...
Aufgrund der entstandenen Situation beende ich meine Tätigkeit im Amt des Präsidenten der UdSSR.
На посту президента СССР.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, UdSSR, existiert seit heute 18 Uhr auch völkerrechtlich nicht mehr. Hier im Kreml, wie in Moskaus Botschaften in aller Welt, wurde die sowjetische Flagge durch die russische ersetzt.
Ich meine, dass die Leute, alte, welche gewohnen da, sie waren nicht zufrieden, dass wir gekommen nach Deutschland. Sie haben gesagt, welche sie Juden, sie sind nicht Juden. Aber immer, ich habe gesagt, wir sind nicht schuldig. Wir gewohnt in das Land, wo wir nicht gekannt sein, die Juden. Aber wir gekommen nach Deutschland, wir sind Mitglieder von dieser Gemeinde. Ich meine, die Leute müssen uns lernen, wir muss man sein, die Juden.
Die Leute aus Sowjetunion, die kannten sich mit der Religion nicht aus, sie kannten sich in der Synagoge nicht aus. Die Eingesessenen, sie waren etwas dagegen. Das hat man so gesehen, dass öfters der Rabbiner welche rausbegleitet hat, weil die Frauen zu kurze Röcke hatten oder zu leicht angezogen waren mit unbedeckten Schultern. Und das waren halt so Sachen, wo viele Frauen dann sehr, sehr beleidigt waren und dann nie wieder in die Synagoge gehen wollten.
Dass sie in die Synagoge kommen mit Handy und mit Einkaufstaschen, das sind Dinge, die kann sehr, sehr schwer jemand verstehen, der von Kindheit an weiß, die Synagoge ist Gottes Haus und dass man da betet, dass man da nicht redet die ganze Zeit, zum Beispiel, dass die Leute nicht den Mund halten können, wenn gebetet wird. Wenn ich reden will, gehe ich raus. Das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Da wäre ich rigoros. Ich hätte die Leute rausgeschmissen.
Die neuen Juden, wie die jüdische Gemeinde Württembergs von sowjetischen Zuwanderern verändert wurde. Eine Sendung von Evgeny Krasowski.
Zwanzig Jahre sind seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion vergangen. Als der eiserne Vorhang fiel, kamen die ersten jüdischen Zuwanderer aus allen Teilen der ehemaligen kommunistischen Supermacht nach Deutschland. Die Weichen dafür stellten die Bundesregierung und der Zentralrat der Juden in Deutschland. Man wollte die mitgliedsschwachen und veralteten jüdischen Gemeinden hierzulande dauerhaft mit neuem Leben füllen. Wie es hieß, eine Geste der Wiedergutmachung für die an Juden begangenen Gräueltaten während der Nazi-Herrschaft. Bis heute sind deutschlandweit rund 205.000 Juden aus der ehemaligen Sowjetunion eingewandert. Die meisten stammen aus Russland und der Ukraine. In Deutschland erhielten sie als sogenannte Kontingentflüchtlinge eine unbefristete Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Baden-Württemberg hat bislang knapp 20.000 jüdische Migranten aufgenommen. Bevor jedoch die ersten Familien ins Ländle kommen durften, sorgte das Thema auf landespolitischer Bühne für Diskussionen. Joel Berger war Anfang der 90er Jahre Rabbiner der jüdischen Gemeinde Württembergs. Auch er stand im Mittelpunkt der Debatten um die Zuwanderung.
Ich kann mich erinnern, dass diese Zeit hatten wir einen Ministerpräsidenten Erwin Teufel. Der hat mich einmal gefragt, was ich zu dieser Zuwanderung sage. Ob Baden-Württemberg auch Juden aufnehmen soll. Ich habe ihm Folgendes gesagt, lieber Herr Ministerpräsident, wenn eine Sowjetunion auseinanderbricht, drohen verschiedene Konflikte, die blutig ausarten können und Juden werden in Gefahr sein. Meinen Sie, dass es so, das könnte so ernst sein? Ukraine, Weißrussland, da sind große mörderische, antijüdische Potenziale vorhanden. Wir sollten von dort Juden retten.
Wie viele sowjetische Juden sind in Gefahr? Wie viele soll Baden-Württemberg aufnehmen? Fragte Erwin Teufel, Landesrabbiner Berger.
Sag, ich kann Ihnen keine Zahlen nennen. Ich will nicht selektieren, dass 25 ja, 35 nicht. Wie viel wir retten können, das müssen Sie entscheiden. Dann hat er sozusagen grünes Licht gegeben.
Die Zuwanderung stellte für die jüdische Gemeinde Württembergs eine entscheidende Weichenstellung dar. Seit Anfang der 90er Jahre hat die Gemeinde ihre Mitgliederzahl mehr als vervierfacht. Von knapp 700 auf über 3000 Personen. Eine Entwicklung, die massive persönliche Veränderungen, aber auch Konflikte mit sich brachte. Svetlana Moroz kam als eine der ersten jüdischen Zuwandererinnen 1992 nach Stuttgart. Sie war damals Mitte 20, studierte Elektrotechnik. Doch in ihrer Heimat St. Petersburg sah die junge Frau nach den Wirren der Perestroika einfach keine Perspektive mehr. Als sie erfuhr, dass Deutschland jüdische Zuwanderer aufnimmt, beantragte sie für sich, ihre Eltern und den Bruder die Ausreisepapiere. Knapp ein halbes Jahr später ging es dann Richtung Deutschland. In ein Land, über das Svetlana kaum etwas wusste.
Die ersten paar Tage habe ich nur geheult. Ich war so traurig, dass ich sich überhaupt nicht auskenne und ohne Sprache Und Stuttgart schien mir so langweilig und klein und uninteressant zu sein. Für mich war das komplett anders, dass ich keine Kontakte hatte, dass ich dann mit einem Problem oder einer Frage wusste ich nicht, wohin. Ich war schon ziemlich verloren.
Die Familie wohnte zunächst in einem Wohnheim in Bad Cannstatt. Jeden Tag ging Svetlana zum Deutschkurs. Es sollte jedoch noch lange dauern, bis sie ohne Hemmungen mit Deutschen sprechen konnte. Im Alltag musste Svetlana immer wieder unbekannte Hindernisse meistern. Die Mentalität der Deutschen und ihre Bräuche waren ihr fremd. So etwas wie zum Beispiel die schwäbische Kehrwoche oder die Mülltrennung kannte man in der Sowjetunion einfach nicht. Auch auf dem Amt gab es immer wieder Schwierigkeiten. Denn anfangs traf der massive Zustrom jüdischer Zuwanderer die meisten deutschen Städte und Kommunen unvorbereitet. Dazu Werner Mayer vom Sozialbüro der Stuttgarter Jüdischen Gemeinde.
Weder gab es genug Sprachkursträger, die Sozialämter waren überfordert. Die deutschen Behörden, die brauchten so mindestens 2 Jahre, bis die überhaupt wussten, was das für eine komische Gattung ist, Kontingentflüchtlinge und Juden. Dann hatte man sich so ein bisschen darauf eingestellt, beziehungsweise eingerichtet, die zu verwalten. Denn mehr hat ja nie stattgefunden, außer die zu verwalten, zu gucken, aha, kann der arbeiten, ist der schon im Rentenalter und gibt es dort eine Möglichkeit, den irgendwie zu vermitteln. Aber es war im Grunde nur eine Verwaltung. Von einer Förderung kann man da nicht sprechen.
Die deutschen Behörden wussten erstmal gar nichts von uns. Wir waren dann praktisch die Erste, die als jüdische Zuwanderer nach Deutschland gekommen sind. Die wussten gar nichts, ob wir eine Arbeitsgenehmigung bekommen dürfen, welcher Status. Verzweifelt war ich schon, ja. Als die Sachbearbeiterin hat mir gesagt, sie hätten keinen Anspruch auf einen Sprachkurs und sie sollen arbeiten gehen. Und es war jeden Tag irgendwelche unerwartete Schwierigkeiten. Das hat schon ein bisschen deprimiert. Die Behörden haben uns eher Schwierigkeiten bereitet als geholfen.
In der ersten Zeit hatte Svetlana starkes Heimweh nach St. Petersburg. In Stuttgart fühlte sie sich fremd und einsam. Die Deutschen kamen ihr verschlossen vor. Zweifel kamen auf, ob die Auswanderung die richtige Entscheidung war.
Das hat mir auch geholfen, dass ich nach 2 Monaten, nach meiner Anreise hier in Deutschland, habe ich meinen zukünftigen Mann kennengelernt. Und dann hatten wir gleiche oder ähnliche Pläne und Erwartungen und haben uns gegenseitig unterstützt.
Eduard kam mit seiner Mutter aus dem ukrainischen Kiew nach Deutschland. Es war Liebe auf den ersten Blick, erzählt Svetlana. Nach einem Jahr haben die beiden geheiratet.
Und unsere Hochzeit war übrigens die erste von Zuwandererkreis hier in der Synagoge. Wir haben eine Chuppa gehabt und Rabbiner Berger hat uns Chuppa gemacht.
Die Chuppa ist nach der Tradition der Traubaldachin, unter dem sich Brautleute bei einer jüdischen Hochzeit treffen. Sie steht symbolisch für die Gründung eines Hauses. Für Svetlana und ihren Mann ist Deutschland zum neuen Zuhause geworden. Beide sind mittlerweile auch deutsche Staatsbürger und haben hier neue Wurzeln geschlagen. Eduard machte sich vor 13 Jahren mit einem mobilen Pflegedienst selbstständig. Svetlana arbeitet in der Verwaltung der Stuttgarter Jüdischen Gemeinde. An Deutschland schätzen sie vor allem die wirtschaftliche Sicherheit. Sie sind dankbar und froh, dass ihre 2 Söhne hier aufwachsen können. Wie Svetlana Moroz entschieden sich Anfang der 90er Jahre, immer mehr sowjetische Juden dazu, nach Deutschland auszuwandern. Nach dem Zerfall der Sowjetunion Ende 1991 brach in der ehemaligen kommunistischen Supermacht fast alles zusammen. Volkseigene Betriebe wurden privatisiert oder geschlossen, die Menschen verloren ihre Arbeit und Existenz. Ganze Großfamilien von mehreren Generationen entschlossen sich dazu, ihrer Heimat den Rücken zu kehren und im fremden Deutschland ihr neues Glück zu suchen, meist ohne zu wissen, was sie erwartet. In Deutschland angekommen wurden die meisten auf der Suche nach Hilfe dann Mitglieder der örtlichen jüdischen Gemeinden. In Württemberg war die Stuttgarter Gemeinde die zentrale Anlaufstelle für die jüdischen Migranten. Allein bis Mitte der 90er Jahre hat die Gemeinde ihre Mitgliederzahl verdoppelt, von knapp 700 auf fast 1500 Mitglieder. Mit einem solch rasanten Zuwachs hatte man in Stuttgart nicht gerechnet. Ähnlich wie die deutschen Behörden stellte das die ehemals kleine Gemeinde personell und finanziell vor große Herausforderungen. Barbara Traub, Mitglied im Präsidium des Zentralrates der Juden in Deutschland und Vorstandssprecherin der Stuttgarter Jüdischen Gemeinde, erinnert sich.
Es war einfach so, dass die jüdischen Gemeinden in Deutschland sich sehr viel von der Zuwanderung erhofft haben, dass sie aber sehr wenig Vorstellung hatten, was das tatsächlich bedeutet. Sie waren sehr wenig vorbereitet, wie man eigentlich so viele Menschen auf einem Schlag aufnimmt. Also es kamen damals im Jahr ungefähr 300 bis 400 neue Mitglieder. Das hat die Gemeinde überfordert. Wir hatten überhaupt nicht die Mitarbeiter, um in die Zuwanderungsheime zu fahren. Das heißt, das war alles auf ehrenamtlicher Basis. Es fehlten einfach die Infrastruktur, um diese neuen Mitglieder auch entsprechend zu empfangen. Das hat auf beiden Seiten dann natürlich auch Enttäuschungen ausgelöst.
Eines der wichtigsten Anliegen war von Anfang an die Integration der neuen Mitglieder in die Gemeinde und die deutsche Gesellschaft. Die Eingewöhnung in Deutschland fällt bis heute gerade den älteren Zuwanderern besonders schwer. Vor allem die Rentner spüren die Sprachbarriere. Sie haben keinen Anspruch auf die kostenlosen Sprachkurse vom Arbeitsamt. Dabei ist die Sprache der wichtigste Schlüssel für die Integration. Seit 1994 bietet die Stuttgarter Jüdische Gemeinde wöchentliche Deutschkurse an.
Erste Verben: fortfahren, fortsetzen und noch einmal fortfahren. Was bedeutet fortfahren? Was bedeutet fortsetzen? Продолжать. Das sind Synonyme. Fortfahren, fortsetzen, fortfahren. Worin besteht Unterschied? Jetzt lesen wir. Bitte schön, fangen Sie an.
Fortfahren.
Ist intransitiv.
Wir fahren und wird entweder mit Infinitiv plus zu gebraucht oder mit plus Substantiv.
Die Idee hatte die Sozialpädagogin Barbara Traub. Sie leitete auch die ersten Kurse selbst.
Und mein Ziel war aber nicht nur Deutsch als Sprache zu unterrichten, sondern nebenbei auch immer das Religiöse einfließen zu lassen. Und ich kann mich noch gut erinnern mit einem Deutschkurs. Es war damals zufällig eine Beschneidung in der Gemeinde und dann habe ich spontan die Stunde dazu benutzt und bin mit meinen erwachsenen Schülern in die Synagoge gegangen und viele davon haben das erste Mal überhaupt eine Beschneidung erlebt. Wir haben also auch zum Beispiel Formulare ausgefüllt beim Arbeitsamt, beim Wohnungsamt. Wie mache ich so etwas? Ich habe ihnen das Wahlsystem erklärt, weil damals Gemeinderatswahl oder Bundestagswahl war. Also es war eigentlich im Grunde genommen Religionsunterricht, Sprachkurs und Integrationskurs.
10 Jahre lang hat die gelernte Sozialpädagogin diese Kurse geleitet. Zum Schluss unterrichtete sie parallel 4 Klassen mit je 25 Schülern. Auch heute noch ist die Nachfrage nach dem kostenlosen Sprachunterricht groß. Bis zu 8 Deutschkurse bietet die Stuttgarter Gemeinde im Halbjahr an. Heute bringen hier oft Zuwanderer ihren Landsleuten Deutsch bei. Eine zentrale Rolle bei der Integration der Zuwanderer spielte das Anfang der 90er Jahre geschaffene Sozialbüro der Gemeinde. Hier unterstützen Sozialarbeiter die Zuwanderer bei den ersten Schritten in Deutschland. Sie vermitteln Sprachkurse, helfen bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Umgang mit Behörden. Werner Meyer ist als Sozialarbeiter seit der ersten Stunde mit dabei. Er hat die Anfänge der Zuwanderung hautnah miterlebt. Damals kamen viele mit falschen Vorstellungen und überhöhten Erwartungen nach Deutschland. In ihrer Anfangseuphorie wurden sie oft bitter enttäuscht.
Das Bild, was man hatte hinter dem eisernen Vorhang, jeder im Westen hat ein dickes Auto und fährt 3-mal im Jahr im Urlaub und die Leute leben in Saus und Braus. Sie haben ziemlich schnell gesehen, dass das doch hier nicht die Welt ist, die Sie in Ihren Vorstellungen so mitgebracht haben, dass es hier auch viele Probleme gibt, viele Arbeitslose.
Die Realität zu akzeptieren fiel den jüdischen Migranten sehr schwer. Die meisten waren vor der wirtschaftlichen Misere in den postkommunistischen Staaten geflohen. Sie hofften auf ein besseres Leben, auf Wohlstand in Europa. Doch in Deutschland fanden sie sich schnell am Rande der Gesellschaft wieder. Dazu noch einmal Werner Mayer.
Es gab dann natürlich auch die ersten Konflikte mit den Sozialämtern, weil natürlich das Geld sehr wenig war und man doch merkte, dass ein Kontrollsystem da war. Es gab am Anfang besonders sehr, sehr lange Wartezeiten, bis überhaupt die Familien, die gekommen sind, eine Wohnung bekommen haben. Da gab es große, große Konflikte mit dem Wohnungsamt.
Die Enttäuschung der Zuwanderer über ihre Situation war auch in der Stuttgarter Gemeinde zu spüren. Joel Berger.
Sie haben es gar nicht als Asyl bezeichnet. Sie haben uns immer gesagt, Deutschland hat uns eingeladen. Das hat mir etliche Mühe gekostet, zu sagen, Entschuldigung, Deutschland hat Sie nicht eingeladen. Deutschland hat die Tore aufgemacht, um Sie aus Russland zu retten. Da waren Sie wieder beleidigt. Wieso retten? Also Sie konnten nicht davon abgehalten werden, dass Sie sind eingeladen worden. Folgedessen ist Deutschland verpflichtet. Diese Versorgungsmentalität war der zweite Punkt. In der Sowjetunion, in jedem sogenannten sozialistischen Land, man hat ja gesagt, da arbeitest du, nur da, da kannst du einkaufen, da wohnst du, diese Wohnung steht dir zu und Schluss aus. Diese Menschen haben auch hier das erwartet.
Am schwierigsten gestaltete sich von Anfang an die berufliche Integration. Daran war auch der deutsche Staat nicht ganz unschuldig, sagt Sozialarbeiter Werner Mayer.
Es kamen halt hochqualifizierte Leute, ich schätze mal so 70-80% waren Ingenieure, viele Ärzte, Künstler. Und man hatte den Eindruck, der deutschen Gesellschaft ist es eigentlich scheißegal, was mit den Leuten passiert. Es gab im Grunde außer Sprachkursen kaum ernsthafte berufliche Integrationsbemühungen des Staates.
Viele Zuwanderer, die in der ehemaligen Sowjetunion Karriere gemacht hatten, fanden auf dem deutschen Arbeitsmarkt keinen Anschluss. Das lag daran, weil ihre Abschlüsse hier nicht anerkannt wurden oder ihr Deutsch trotz der Sprachkurse einfach noch zu schlecht war. Die meisten versuchten durch Praktika in ihren erlernten Berufen Fuß zu fassen. Sie arbeiteten oft Monate oder sogar Jahre kostenlos. Eine Festanstellung bekamen die wenigsten. Einige gingen in ihrer Verzweiflung wieder zurück in die Heimat. Viele wurden auf Jahre zum Sozialfall oder nahmen eine niedrig qualifizierte Arbeit an. Ihren ehemaligen gesellschaftlichen Status erreichten sie in Deutschland nur selten wieder.
Viele, viele, die hier als Taxifahrer rumfahren, die sind Atomwissenschaftler, ja, sind Ingenieure, hochqualifizierte Leute, ja, die dann irgendwann kapituliert haben und gesagt haben, scheißegal, nur irgendeinen Job, ne, um überhaupt irgendwas zu haben. Also da hat Deutschland schändlich versagt, muss man sagen. Wenn man dann das Gerede von wir brauchen Fachkräfte hört, hier werden sie geliefert, kostenlos auf der Palette, aber niemand will sie haben.
Diese Probleme hatten nicht nur die Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Kritiker sagen heute, die missglückte berufliche Integration sei eines der größten Sünden der gesamten deutschen Zuwanderungspolitik gewesen. Denn es gebe keine Integration ohne Arbeit. Es dauerte ganze 20 Jahre, bis man das auch in der deutschen Politik verstand. Erst im Jahr 2012 wurde ein Gesetz verabschiedet, das Migranten die Anerkennung ihrer ausländischen Abschlüsse hierzulande erleichtert. Das gilt vor allem für die Handwerksberufe und das Gesundheitswesen. Dennoch scheint nicht in allen Fällen eine Abhilfe geschaffen zu sein. Einer, der sich in Deutschland bis heute beruflich nicht integrieren konnte, ist Wladislav Meislas. Im Jahr 2001 kam er mit seiner Familie nach Stuttgart. Im ukrainischen Dnepropetrovsk arbeitete Meislas 15 Jahre lang erfolgreich als Zahnarzt.
Seit meinem Eingekommen nach Deutschland suche ich eine Möglichkeit, als Zahnarzt hier arbeiten. Ich habe Hunderte oder Tausende Bewerbungen geschrieben und verschiedene Praxis in Stuttgart und im Großraum Stuttgart geschickt. Und als Antwort bekomme ich maximal 10% von meinen Bewerbungen. Und diese 10% war nur Absage. Keine einzigste Einladung zum Vorstellungsgespräch.
Trotz seiner Arbeitslosigkeit hat Wladislaw Meislas die Auswanderung nach Deutschland nie bereut. Der 48-Jährige wird auch weiterhin Bewerbungen schreiben. Er will die Hoffnung nicht aufgeben, in Zukunft doch noch als Zahnarzt in Deutschland arbeiten zu können. Es bleibt zu wünschen, dass der deutsche Staat auch in seinem Fall bald die gesetzliche Grundlage dafür schafft. Die Zuwanderung stellte nicht nur für die Menschen, die nach Deutschland kamen, einen großen Einschnitt dar. Auch die alteingesessenen Mitglieder der jüdischen Gemeinden mussten sich auf eine neue Situation einstellen. In Stuttgart herrschte eine allgemeine Skepsis. Wegen der stetig wachsenden Zahl der Neuankömmlinge fürchteten die Alteingesessenen sowas wie die feindliche Übernahme der Gemeinde. Das stellte das Gemeindeleben schnell auf eine harte Probe. Gerade in der Anfangszeit führten Sprachbarrieren und Mentalitätsunterschiede zu Konflikten. Die alten Gemeindemitglieder wehrten sich heftig dagegen, dass die Neuen in den Gemeindegremien zu Wort kommen. Dazu die Vorstandssprecherin Barbara Traub.
Man hat die neuen Mitglieder gedacht, man nimmt sie auf und die werden eher ruhig und still sich zuerst einmal integrieren in der Gesellschaft und in der Gemeinde werden sie sich eher zurückhalten und im Hintergrund bleiben. Man hat sehr bald verstanden, das wird so nicht sein. Die neuen Mitglieder kommen auch mit Wünschen, mit Erwartungen.
Doch das passte vielen gar nicht. Mancher der alten Wortführer in der Repräsentanz, dem Verwaltungsgremium der Gemeinde, forderte damals sogar eine Änderung der Satzung, sagt Barbara Traub. Man wollte, dass die Zuwanderer erst nach dreijähriger Mitgliedschaft und erfolgreicher Integration in die Gemeinde volles Wahlrecht und somit die Möglichkeit zur Mitbestimmung erhalten. Die Neubürger bildeten jedoch schon bald die Mehrheit in der Stuttgarter Gemeinde. Die Haltung der Alten konnten sie nicht verstehen. Sie hatten das Gefühl, nicht willkommen zu sein, pochten auf Mitgliederversammlungen auf ihre Rechte. Oft vehement und ohne Rücksicht auf demokratische Entscheidungsprozesse. Es war ein langer Weg, bis auch die alten Gemeindemitglieder ihren Widerstand gegen die Mitbestimmung der neuen Aufgaben. Ganze 10 Jahre dauerte es, bis mit Michael Fundaminski der erste Zuwanderer in den Vorstand der Gemeinde berufen wurde. Damals konnten die russischen Juden zum ersten Mal einige ihrer Forderungen durchsetzen. Die Gemeindezeitung und die Mitgliederversammlungen werden seitdem ins Russische übersetzt. Mittlerweile ist die aktive Teilnahme der Zuwanderer an der Gremienarbeit längst kein Thema mehr. Knapp 1/3 der heutigen Repräsentanz haben ihre Wurzeln in der Sowjetunion. Die Mitbestimmung in der Gemeinde sollte nicht der einzige Streitpunkt bleiben. Viel größere Schwierigkeiten gab es bei der religiösen Integration der Neuankömmlinge. Der ehemalige Landesrabbiner Joel Berger.
Es kamen sehr unterschiedliche Menschen, die auf uns mit solchen Augen geguckt haben, weil sie dieser Begriff Religion oder eine Synagoge oder ein Gottesdienst überhaupt nicht klar war. Was ist das, eine jüdische Gemeinde? Warum ist das so? Warum sind wir keine Nationalität? Das musste alles den Leuten minutiös erläutert werden.
Stuttgart war da kein Einzelfall. Ähnliche Probleme gab es in den meisten jüdischen Gemeinden in Deutschland. Deren Mitglieder haben sich traditionell über die Religion als Juden definiert. Bei den Zuwanderern zeigte sich ein anderes Bild. Nur die wenigsten zählten sich in der Sowjetunion zu einer jüdischen Gemeinde. Der Grund? In der Heimat konnten die Menschen ihre Religion in der Regel nicht ausüben. Oft sogar durften sie es nicht. Professor Johannes Heil von der Heidelberger Hochschule für jüdische Studien.
Man muss sich einfach die Bedingungen der späten UdSSR klar machen, aber eigentlich zurück bis in die Zeit Stalins mindestens, dass das Religiöse völlig zurückgedrängt wurde und auf der anderen Seite die Juden in der Sowjetunion als Nation definiert wurden und ihnen dort auch kulturelle Autonomie in gewissem Umfang unter schwierigen Umständen zugestanden wurde. Das heißt, man war eigentlich geradezu darauf gedrängt, sich, wenn überhaupt, dann kulturell national zu definieren und eben das Religiöse völlig hintanzustellen. Das heißt, wenn man jüdisch selbstbewusst in der UdSSR lebte, dann eben als Nation, als kulturelle Gruppe und eben nicht religiös.
Oft wurden Juden in der Sowjetunion diskriminiert und häufig sogar verfolgt. Wer öffentlich zugab, jüdisch zu sein, musste mit Anfeindungen, Benachteiligungen oder Demütigungen rechnen. Aus Angst verschwiegen viele ihre jüdische Identität konsequent. Polina Dubilera hat ihr ganzes Leben in Kiew verbracht. 1998 wanderte sie mit ihrer Familie nach Deutschland aus. Heute wohnt sie in Esslingen. Die 73-Jährige erinnert sich an ihren Alltag als Jüdin in der Sowjetunion.
Dort in Kiew, ich habe nicht gekannt, dort offen sagen muss, ich bin Jüdin. Wir zu Hause gefeiert Pesach und Yom Kippur und Rosh Hashanah, aber es war nur zwischen die Familie, mit geschlossener Tür. Im Yom Kippur und im Pesach, ich gegangen in die Synagoge mit meiner Mutter, aber es musste sein so keiner hat nicht gewusst und nicht gesehen uns.
So wie Polina Dubilera ging es vielen. Das ständige Verstecken und Verbergen der religiösen Tradition blieb nicht ohne Folgen. Mit der Zeit haben viele sowjetische Juden jegliche Verbindung zum Judentum verloren. Nur die wenigsten gingen in die Synagoge oder lebten zu Hause nach jüdischen Traditionen. Lediglich auf dem Land, in den tiefsten Dörfern Moldawiens oder der Ukraine, gab es noch funktionierende jüdische Gemeinden. Die meisten Zuwanderer, vor allem aus den Städten, wussten hingegen nur wenig über die Religion. In Deutschland fiel es ihnen schwer, sich in das Gemeindeleben einer Religionsgemeinschaft einzufügen. Einige haben erst hier erfahren, dass der Samstag bei Juden ein heiliger Tag ist, an dem man ruhen und nicht arbeiten soll. Bei den alteingesessenen Mitgliedern der Stuttgarter Gemeinde sorgte das Verhalten der russischen Glaubensbrüder und Schwestern in der Synagoge für Kopfschütteln. Joel Berger.
Die sind gekommen auch Samstagvormittag zum Gottesdienst. Von wo auch immer. Ich habe nie gefragt, bist du gefahren am Schabbat, bist du nicht gefahren? Er war da, aber ist angekommen mit der Einkaufstüte in der Synagoge. Das war für die Einheimischen ein Schock. Es hat mir Jahre gekostet, den Leuten klarzumachen, hören Sie zu, Samstag einzukaufen ist teurer als während der Woche. Diese verdammten Kapitalisten nützen das aus, dass sie Samstag einkaufen. Kaufen Sie während der Woche ein, kaufen Sie viel billiger. Und da kamen sie nicht mehr mit der Tüte. Dann fing an die Kommunikationszeit mit dem Handy, Telefon. Mitten im Gottesdienst strahlt das Telefon, können Sie sich vorstellen. Also es waren gegenseitige Mentalitätsunterschiede. Ständig bei jeder Zeit aufgebrochen, dass ich fast am jeden Schabbat beten musste, dass es ja kein Zirkus, auf offene Zirkus ausbrechen wird. Gott behüte keine Gewalttätigkeit oder ähnlich.
Die Alteingesessenen bezeichneten die neuen Mitglieder als Nichtjuden. Man warnte vor dem Verlust jüdischer Traditionen. Auch heute ist diese Angst bei vielen Älteren noch immer da. Rachel Drohr wurde 1921 im damals preußischen Königsberg geboren. Vor den Nazis floh sie nach Palästina und kam 1957 mit ihrem Mann wieder nach Deutschland zurück. Drohr ist seit über 50 Jahren Mitglied der Stuttgarter jüdischen Gemeinde. Einer Gemeinde, die sich nach dem Holocaust erst durch die Einwanderung von Vertriebenen, Kriegsflüchtlingen und KZ-Überlebenden wieder neu bildete. Denn von den ehemals über 4000 in Stuttgart lebenden Juden blieben nach der Nazi-Herrschaft nur etwa 250 übrig. Rachel Drohr hat sich auch auf die neue Zuwanderungswelle aus der ehemaligen Sowjetunion gefreut. Doch die Menschen, die kamen, haben sie enttäuscht. Drohr ist der Meinung, dass viele Migranten zu wenig Interesse an Religion hätten. Stattdessen betrachten sie die Gemeinde eher als kulturellen und sozialen Treffpunkt. Rachel Drohr kann das nicht verstehen.
Die Leute sind deshalb hier, weil sie Juden sind, nicht weil sie Russen sind. Und wenn ich Jude sein will, dann muss ich mich interessieren wenigstens, wie muss ich mich verhalten? Auch wenn ich liberal bin, gibt es doch gewisse Vorschriften, die ich wissen muss. Auch ein liberaler Mensch muss, wenn er in die Synagoge geht, eine Mütze tragen. Ein liberaler Mensch weiß, wenn er in die Synagoge geht, dann darf er nicht mit einem T-Shirt dorthin. Ob er Jude ist oder nicht Jude ist, das sind so generelle Dinge.
Was viele Alteingesessene außer Acht lassen, für Menschen, die ihr Leben lang nichts mit Religion zu tun hatten, ist es oft ein langwieriger Prozess, sich dafür zu begeistern. Dazu noch einmal Professor Heil von der Heidelberger Hochschule für jüdische Studien.
Wo sie kein Erlernen von Spiritualität haben, wo das nicht möglich ist, ist es schwer, das binnen weniger Jahre nachzuholen. Das ist ja eine religiöse Melodie, die in Menschen spielt. Und wenn sie diese Melodie nicht aus sich heraus kennen, wird das Religiöse, wo es dann plötzlich erlebt wird, als Mittelpunkt des Gemeindelebens, als etwas Rituelles empfunden, das man mitmacht, wo man sich vielleicht redlich müht, auch über russische Transkriptionen des Sidurs und des Machsors, dann eben den Gottesdienst folgen zu können, aber eigentlich die Spiritualität damit noch nicht gegeben ist. Die will erlebt sein, und dieses Erleben zu steuern, ist eine schwere Aufgabe für Rabbiner, für Gottesdienstleiter, das zu wecken.
Dabei gibt es durchaus Zuwanderer, die großes Interesse an der Religion zeigen und froh sind, hier in Deutschland endlich ungehindert ihr Judentum ausleben zu können. So wie Polina Dubilira.
Wir lernen bei unseren Rabbinerinnen, wie muss man halten zu Hause, wie muss man halten sich bei dem Gottesdienst, wie muss man richtig machen. Aber wir können nicht überbilden uns in kurzer Zeit. Das muss dauern noch, die Zeit. Und die Leute schon besser geworden.
Die Stuttgarter jüdische Gemeinde leistet dazu einen Beitrag. Schon Mitte der 90er Jahre hat der damalige Landesrabbiner Joel Berger regelmäßigen Tora-Unterricht und Vorträge zu jüdischen Themen angeboten. Heute führt sein Nachfolger Nathanael Wurmser diese Tradition fort. Für den Rabbiner ist das eine wichtige Herzensangelegenheit.
Man muss wissen, wo sind die Schwerpunkte. Nicht, dass dann eben eine Art so Kulturfabrik aus einer jüdischen Gemeinde entsteht. Eine jüdische Gemeinde ist kein Sozialverein für zerstreute Leute, sondern es ist eine Religionsgemeinschaft, die feste Grundlagen hat und die eben aufgrund der gemeinsamen Religion einen Zusammenhalt hat. Die Synagoge ist immer noch das Zentrum einer Gemeinde. Und wenn es keine Synagoge mehr gibt, dann gibt es keine Gemeinde mehr.
Um das betont religiöse Leben weiter zu festigen, hat die Gemeinde in ganz Württemberg mehrere Zweigstellen eröffnet. So können auch die zahlreichen Mitglieder erreicht werden, die außerhalb Stuttgarts leben. Kleine jüdische Zentren existieren unter anderem in Bad Mergentheim, Ahlen, Schwäbisch Hall, Heilbronn und Esslingen. Diese Ableger werden von einem mobilen Rabbiner betreut. In Ulm wurde 2012 eine neue Synagoge eingeweiht.
Yeah.
Heute ist die Stuttgarter Gemeinde zu einer russischsprachigen geworden. Knapp 90% der Mitglieder kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Damit ist Realität, was zu Beginn der Zuwanderung viele Alteingesessene befürchtet hatten. Die russischen Migranten haben nicht nur ihre Sprache, sondern auch ihre Kultur mit nach Stuttgart gebracht. In den vergangenen Jahren gründeten Ehrenamtliche unter dem Dach der Gemeinde eine Reihe von kulturellen und sportlichen Interessenclubs, einen Chor, ein Theaterstudio und einen Schachclub. Regelmäßig finden heute Konzerte, Vorträge, Ausstellungen oder Ausflüge statt. Auch Polina Dubilira ist ehrenamtlich in der Gemeinde aktiv. In Kiew hat sie knapp 40 Jahre lang als Musiklehrerin gearbeitet. Hier in Deutschland wollte sie nicht einfach zu Hause sitzen, hat sich eine neue Aufgabe gesucht. Zusammen mit anderen Zuwanderern leitet sie heute den Seniorenclub der Gemeinde.
Einmal pro Monat wir treffen mit unseren Leuten, mit Senioren. Wir haben verschiedene Veranstaltungen. Das ist musikalische Abend, das ist Klezmermusik. Wir singen besonders jüdische alte Lieder. Die Leute sind sehr zufrieden, wenn sie hören diese Musik von jüdischen Liedern, welche gesungen die Älteren, Ureltern, das erinnert, wo wir geboren, wo wir ausgewachsen.
Bis zu 50 Senioren treffen sich im Club. Es bleibt in der Regel eine rein russische Veranstaltung, wie bei fast allen gemeinsamen Aktivitäten. Alte Mitglieder der Stuttgarter Gemeinde sucht man hier vergebens. Die beiden Gruppen haben kaum Zugang zueinander gefunden. Die meisten Alteingesessenen haben sich aus der Gemeinde zurückgezogen.
Herzlich willkommen zur Mitgliederversammlung. Ich begrüße euch alle in diesem Raum.
Ja, wenn wir Mitgliederversammlung haben, sehen Sie kaum jemand von der ehemaligen jüdischen Gemeinde hier. Die Leute kommen zur Beerdigung, wenn jemand gestorben ist aus der ehemaligen Gemeinde oder wenn jemand nochmal eine positive Feier hat oder am Yom Kippur, am Rosh Hashanah, wenn die Synagoge voll ist, dann sind auch manchmal noch ältere Leute da. Aber sonst sieht man die Leute nicht.
Die über 90-jährige Rachel Drohr sagt, viele Alteingesessene fühlten sich von den Zuwanderern aus ihrer Gemeinde verdrängt. Das liege auch daran, dass die meisten kulturellen Veranstaltungen in der Gemeinde in russischer Sprache stattfinden. Die älteren Stuttgarter seien darüber verärgert.
Wenn ihr schon Kultur mitbringt, und das haben sie, dann sollten doch auch die anderen nicht ausgegrenzt werden, die mal hier waren. Schließlich haben wir doch diese Leute aufgenommen. Ich gehe doch nicht hin, wenn ich das Gefühl habe, man mag mich nicht. Man ist nicht interessiert an mir. Und wenn man mir sagt, als eingesessene Königsbergerin und das Thema war Juden in Königsberg und ich fragte, kann ich zu diesem Vortrag kommen, will ich was verstehen? Nein, das ist nur in Russisch. Und dann frage ich mir, was soll ich da? Was soll ich zum Seniorenclub kommen, wenn die sich nur Russisch unterhalten? Soll ich in die Luft gucken?
Die Konflikte der älteren Gemeindemitglieder gibt es bei der jungen Generation nicht. Schon mit Beginn der Zuwanderung hat man in Stuttgart stark auf die Integration der Jugend gesetzt. Mittlerweile gibt es in der Gemeinde einen Kindergarten, eine Religionsschule mit integrierter Grundschule und auch ein gut funktionierendes Jugendzentrum.
Okay.
Heute kommen jede Woche rund 20 Kinder und Jugendliche ins Jugendzentrum Halev. Etwa die Hälfte aus Zuwandererfamilien. Obwohl manche Kinder noch kein Deutsch sprechen, Verständigungsschwierigkeiten gibt es hier nicht. Hier klappt die Integration problemlos. Im Jugendzentrum wird zusammen gefeiert, gekocht, gesungen oder Sport getrieben. Oft stehen auch Ausflüge auf dem Programm, in Freizeitparks oder nahegelegene Städte. Hier geht es darum, Spaß zu haben, neue Freunde zu finden, aber auch die jüdische Religion, die Kultur und die Feste kennenzulernen. Betreut wird das Jugendzentrum von Ehrenamtlichen. Bei den Kindern und Heranwachsenden kommt das Konzept an.
Also besonders Spaß macht, weil so viele Kinder kommen und du lernst halt immer neue Gesichter kennen und kannst immer so neue Themen zu sich nehmen. Also echt toll hier.
Mir macht hier alles Spaß, denn die Leute sind hier so wie ich.
Die Betreuer sind nett. Da kann man mit ihnen offen reden.
Dass man da ja mal ein bisschen Freizeit hat von seinen Eltern.
Hier ist es voll gut. Draußen kann man auch dort spielen und man kann da beten und so.
Wir waren mal in Straßburg und jetzt fahren wir ins Legoland. Und man fährt dann halt auch wohin, wo man in der Freizeit jetzt halt manchmal nicht so oft hinfährt.
Also für mich ist es toll, dass wir halt immer Ausflüge machen. Und das macht mir halt Spaß, dass man sich halt kennenlernen kann und neue Freunde finden kann.
Ich freue mich vor allem, meine Freunde wiederzusehen. Ich bin dort Betreuerin. Die Kinder sind immer gut drauf, sie haben immer ein Lächeln drauf und freuen sich, uns zu sehen. Wir freuen uns, sie zu sehen. Das macht das Jugendzentrum aus.
Einer, der seit 5 Jahren im Jugendzentrum mitarbeitet, ist Dima Komarov. Seine Familie wanderte 1997 von Kiew nach Stuttgart aus. Da war Dima gerade 10 Jahre alt. Als seine Eltern ihm sagten, dass sie nach Deutschland gehen werden, war Dima begeistert. Er freute sich auf einen Neubeginn in dem unbekannten Land. Das erschien ihm wie ein großes Abenteuer. Erst in Deutschland hat Dima freilich dann richtig verstanden, was es heißt, auszuwandern.
Die Trauer, die kam eher danach, wo man gemerkt hat, dass man nicht mit anderen Kindern normal spielen kann, weil man einfach der Sprache nicht mächtig ist, dass man in der Schule ausgelacht wird, weil man einfach anders ist als die anderen, die hier aufgewachsen sind. Nicht nur die Sprache, sondern auch die Mentalität oder vor allem auch, dass man in einer Klasse ist, wo man sich mit den anderen nicht verständigen kann, weil man mit denen gar nicht reden kann und wo man auch mehr Zeit investiert hat, um dann die Möglichkeit zu haben, aufs Gymnasium zu gehen und nicht in die Sonder- oder Hauptschule, wie die Lehrer das davor einem gesagt haben.
Kein Deutsch zu sprechen, nichts zu verstehen, war für Dima die größte Belastung. In der ersten Zeit in Stuttgart wünschte er sich oft, wieder in Kiew zu sein. Häufig ging Dima mit seinen Eltern in die jüdische Gemeinde. Hier, inmitten der russisch sprechenden Einwanderer, fühlte er sich wohl. Sein Vorteil gegenüber den älteren Juden war, dass er Deutsch in der Schule lernen konnte. Wie die Kinder der anderen Asylbewerber besuchte auch Dima eine internationale Klasse. Wenn seine Freunde nach der Schule zum Fußballspielen gingen, paukte er daheim Vokabeln und Grammatik. Dima wollte so schnell wie möglich auf eine normale deutsche Schule wechseln. Sein Ziel, das Gymnasium. Doch bis dahin war es ein langer Weg.
Ich war auf 3 internationalen Klassen und in der 3. hatte ich die Möglichkeit, auch normale Klasse zu besuchen, nur mit deutschen Kindern. Und dann bin ich in die Grundschule gekommen und da war eine super Lehrerin, die kam eines Tages zu mir und hat gemeint, sie muss mit mir reden, weil davor war mit ihr so besprochen, dass sie gemeint hat, dass ich auf die Realschule schaffe. Und dann kam sie und ich dachte, oh nee, ich komme doch in die Hauptschule. Und dann kam sie und hat gemeint, ich habe einen Schnitt von 2,7. Und eigentlich ist es super für Realschule, aber sie gibt mir trotzdem Gymnasiumempfehlung, dass sie glaubt, dass ich das schaffe. Und dann hatte ich die Möglichkeit, aufs Gymnasium zu gehen.
Auf dem Bad Cannstatter Kepler-Gymnasium gehörte Dima schnell zu den besten Schülern, hat sogar eine Klasse übersprungen. Im Jahr 2009 machte er sein Abitur. Danach studierte er Maschinenbau. Heute arbeitet er als Prüfingenieur bei der DEKRA. Dima ist in Deutschland angekommen. Obwohl er sich nicht immer als Deutscher fühlt, zurück in die Ukraine will er nicht mehr. Dennoch möchte Dima die Kultur der Heimat nicht vergessen. Zu Hause wird deshalb Russisch gesprochen. Thank you. 2012 jährte sich der Beginn der jüdischen Zuwanderung nach Deutschland zum 20. Mal. Die Spitze dieser Migration ist mittlerweile überschritten. Nur noch wenige beantragen eine Aufnahme. Für die Menschen, die bis heute nach Deutschland auswanderten, und für die Stuttgarter Gemeinde waren die vergangenen Jahre turbulent und nicht immer einfach. Joel Berger hat sich Anfang der 90er Jahre dafür eingesetzt, dass sowjetische Juden in die Bundesrepublik kommen durften. Heute zieht er eine positive Bilanz.
Selbst wenn wir vom jüdischen Standpunkt her nicht mit jedem Emigranten oder Emigrantin ein Volltreffer gelandet haben, aber es ist uns gelungen, Menschen aus dieser sowjetischen Elendstruktur und Unterdrückung und postkommunistische Schikanen herauszulösen und herauszuretten. Das ist eine historische Leistung.
Berger ist sicher, dass sich das auszahlen wird. Vor allem die jungen Zuwanderer, heute Schüler und Studenten, stellten ein großes Potenzial für Deutschland und für die Zukunft dar. Dass die neuen Mitglieder auch für die jüdischen Gemeinden hierzulande immens wichtig waren, weiß Barbara Traub.
Also ich denke, dass die Zuwanderung der jüdischen Emigranten aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion eine große Bereicherung für die Gemeinden war und ist. Die Gemeinden haben heute eine Perspektive für die Gegenwart und für die Zukunft. Wir haben junge Menschen, die die Gemeinden weitertragen werden. Und das hätte es ohne die Zuwanderung nicht gegeben.
Dennoch, heute ist die Stuttgarter Gemeinde eine andere als noch Anfang der 90er Jahre. Die Veränderungen gingen zum Teil auf Kosten der alteingesessenen Mitglieder. Der Integrationsprozess der sowjetischen Juden in die Gemeinde scheint noch nicht abgeschlossen. Zwischen Zuwanderern und Alteingesessenen entstehen immer wieder Konflikte, Diskussionen, Missverständnisse, die wohl noch eine Weile andauern werden. Denn beide Seiten gewöhnen sich nur langsam aneinander. Das ist wohl der Preis für den Wunsch, die jüdischen Gemeinden hierzulande auf Dauer mit neuem Leben zu erfüllen. Bei allen Schwierigkeiten, eines bleibt als positiv festzuhalten. Auch wenn dem einen oder anderen jüdischen Einwanderer die Eingewöhnung in Deutschland schwer gefallen ist, haben sich die meisten mittlerweile gut integriert. Für die Menschen aus Russland, der Ukraine, Moldawien und Weißrussland ist Deutschland zum neuen Zuhause geworden.
Ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Stuttgart zurückkomme aus einer Reise oder Urlaub, dann fühle ich mich schon hier zu Hause.
Wir fühlen sich ruhig in Deutschland mit diesen Gesetzen, mit diesem ruhigen Leben. Aber in Kiew ist ganz anderes. Ich komme und dann ich sage, oi, wann kommen schon wir nach Hause? Nach Hause, das heißt nach Deutschland. Ich habe sehr viele Freunde, deutsche, italienische und griechische Leute. Ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser. Deutschland ist mein Haus.
Ich denke, dass ich mich in Deutschland so eingelebt habe, dass ich mir nicht vorstellen kann, irgendwo anders zu leben. Ich meine, anders damit in Kiew, Geburtsort, weil ich dort das Leben nicht kenne, weil ich hier aufgewachsen bin. Und ich denke, ich fühle mich ganz wohl hier. Und Deutschland ist sicherlich das Land, wo ich auch meine Zukunft vorstelle.
Die neuen Juden, wie die jüdische Gemeinde Württembergs von sowjetischen Zuwanderern verändert wurde. Eine Sendung von Jewgeni Krassowski. Technik Oliver Lichtwald. Musik russische Volkslieder, gespielt von Palina Dubilira. Produktion Universität Tübingen, Institut für Medienwissenschaft 2013. Thank you.
Micro Europa. Sounds
international. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Das war es schon wieder mit der Sonderausgabe von Micro Europa. Ihr hört zum Abschluss The Calling von Kollektiv Escher 77, einer jungen Jazzband aus Köln. Im nächsten Monat geht es spannend weiter mit dem Thema 500 Jahre Landesgestüt Marbach. Natürlich wieder hier bei Micro Europa um die gewohnte Uhrzeit um 12 und am letzten Sonntag im Monat. Am Mischpult saß heute wie immer Oliver Lichtwald, Redaktion hatte Ulrich Hegele. Über das weitere Programm und unsere Musik könnt ihr euch auf unserer Homepage micro-europa.de oder auf der Homepage der Universitätsbibliothek Tübingen informieren. Gleich im Anschluss gibt es jetzt Unimax. Das Mikro-Europa-Team und ich wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Am Mikrofon war Svetlana Magazova.